ganz viele von uns wären, glaube ich, schon damit zufrieden, wenn sie irgendwie ein bisschen mehr wahrgenommen werden und mehr Teil der öffentlichen und politischen Debatte werden. Aber ich denke mir, wenn wir es ernst meinen, dann müssen wir doch eigentlich den Anspruch haben, unser Gemeinwesen sehr aktiv und prägend mitzugestalten. Wir müssen uns immer wieder neu fragen, was ist unsere Rolle, was ist eigentlich unsere Verantwortung in dem Ganzen? Passt es noch, dass wir in irgendwelchen NGOs arbeiten und von außen versuchen zu beeinflussen, oder ist irgendwann der Zeitraum, in das politische Getümmel reinzugehen und selbst aktiv eine Rolle zu übernehmen? Diese Fragen sich immer wieder zu stellen und immer wieder neu zu überprüfen, was ist die richtige Rolle, was ist die richtige Haltung für das, was ich will und worum geht es mir eigentlich im Kern? Das meine ich, wenn ich sage, wir müssen es ernst meinen. Und davon brauchen wir mehr.
Herzlich willkommen zu Wer jetzt? Mein Name ist Philipp Weritz und das ist ein Podcast von Demokratie 21. Wir initiieren Gespräche über die Zukunft unserer Demokratie. Das Fundament dafür ist, miteinander zu reden. Dieses Fundament wollen wir stärken. Wir müssen reden. Heute mit Hanno Burmester über Transformation im Kleinen und Großen und warum wir Absicht und Erwartungen trennen müssen. Ich wünsche viel Vergnügen mit dieser Episode. Ich sitze heute hier mit dem Hanno Burmester. Hanno, servus.
Hi Philipp, grüß dich.
Hanno, du bist Policy Fellow am Progressiven Zentrum in Berlin. Du arbeitest dort zur Zukunft der Demokratie. Du hast ein Beratungsunternehmen zur digitalen Transformation, das heißt Unlearn. Du warst bei sehr vielen deutschen politischen Institutionen und hast dort dein Lehrgeld bezahlt, wenn man das mal so sagen darf. Mhm. Ein Satz, den ich sehr oft mit dir im Zusammenhang gelesen habe von Unlearn, der lautet: Um Zukunft zu werden, müssen wir verlernen. Was haben wir denn falsch gelernt?
Ich glaube, dass jeder Mensch Dinge lernt, die eine Weile nützlich sind und irgendwann aber hinderlich. Und das gilt nicht nur für einzelne Menschen, sondern auch für uns als Gesellschaft. Wir sind alle geprägt von unserer Vergangenheit. Und wenn wir dann aber gucken auf die Zukunft, die wir wollen, und uns fragen, wie kommen wir dahin, dann stellen wir manchmal fest, okay, da gibt es Muster aus der Vergangenheit, die hindern uns daran, dorthin zu gehen. Die hindern uns daran, die Realität zu verwirklichen, die wir haben wollen. Und da müssen wir dann etwas loswerden. Hast du gefragt mit Blick auf Gesellschaft?
Genau, was ist ein Muster, was dir jetzt spontan einfällt?
Ein Muster, über das ich gerade wahnsinnig viel nachdenke, ist das Freiheitsverständnis, was wir gelernt haben mit dem Aufkommen des Liberalismus und dann auch des Kapitalismus, wo es vor allem um die Verwirklichung von kurzfristigen individuellen Wünschen geht, unabhängig davon, wie gut oder schlecht es unserer Umwelt und unserem sozialen Umfeld tut. Ich glaube, da haben wir was sehr Falsches gelernt.
Was heißt sehr falsch?
Wir haben was Schädliches gelernt, weil wir Freiheit verstehen als etwas, das uns tun lässt, was wir gerade wollen. Und wenn zum Beispiel politisch reguliert und eingegriffen wird, um das Ganze zu bewahren, dann haben wir das Gefühl, dass unsere Freiheit beschränkt wird. Das ist aber nur eine sehr kurzfristige Perspektive, weil langfristig wird natürlich unsere Freiheit bewahrt, wenn wir das Ganze bewahren. Aber kurzfristig schmerzt uns natürlich der Eingriff, der politisch vorgenommen worden ist. Und das behindert gerade jeden wirksamen politischen Eingriff mit Blick auf Klimawandel und die Klimakatastrophe, in der wir stecken. Das war jetzt ein sehr hoher Einstieg, gell?
Ach, kein Problem. Dazu passt ja auch die Transformation, die du begleitest. Wo merkst du da Hindernisse? Weil du sagst, das Kurzfristige behindert dann die Langfristigkeit. Wie merkst du das in deiner Arbeit als Berater?
Überall und andauernd. Und zwar in der politischen Arbeit wie auch in der Beratungsarbeit. Ich sage kurz was zur Beratungsarbeit. Da geht es nicht so sehr um die digitale Transformation, das ist eher der Kontext, sondern es geht ganz stark um die kulturelle Transformation. Ne? Also wie können wir unsere Zusammenarbeit denn so gestalten, die ungeschriebenen Regeln und Normen, dass wir nach vorne kommen, dass wir uns transformieren können. Und da hängt uns ganz viel Ballast aus der Vergangenheit an. In den allermeisten Organisationen, das gilt für die öffentliche Verwaltung genauso wie für private Unternehmen, mit Blick auf eine hierarchische Führungskultur, intransparente Art zu kommunizieren, ein passives Mindset auf Seiten der Mitarbeitenden. Das sind alles Dinge, die sind nicht Produkt von bewusstem individuellen Handeln, sondern das ist etwas, was wir unbewusst gelernt haben. Und das bewusst zu machen und dann auch bewusst zu verlernen, ist die größte Herausforderung, wenn es um erfolgreiche Transformation geht.
Merkst du den Unterschied zwischen dem öffentlichen Dienst und der Privatwirtschaft?
Ja.
Inwiefern?
Durchaus. Im öffentlichen Dienst ist es noch ganz stark so, dass man merkt, ja, das ist ein Produkt des 19. Jahrhunderts, im Fall Deutschlands, der preußischen Verwaltung. Und da haben viel weniger Veränderungs- und Transformationsschritte stattgefunden als in der privaten Wirtschaft, die vor allem getrieben durch die Globalisierungsbewegung seit den 70er, 80er, 90er Jahren unheimlich viele Veränderungsschritte unternommen hat. Und gleichzeitig würde ich trotzdem sagen, die Grundmuster sind in beiden Bereichen relativ ähnlich.
Du beschäftigst dich ja auch mit Kulturentwicklung. Das heißt, du bietest an, die Organisationskultur, wie du sagst, mitzugestalten. Das stelle ich mir unglaublich schwierig vor, weil Kultur entsteht ja immer, ob man sie jetzt aktiv steuert oder nicht. Wo setzt du an, dass du Kultur in eine gewisse Richtung drehst?
Ja, Kultur, wie du sagst, die gibt es immer. Die Frage ist nur, ist es eine Kultur, die förderlich ist oder nicht?
Genau.
Und das ist vertrackt, weil das heißt, man hat sie so oder so und es ist ganz leicht, etwas zu kultivieren, was einem nicht so gut tut. Aber es heißt eben auch, ich kann die ganze Zeit und andauernd intervenieren, um die Kultur besser zu machen, als sie ist. Wie geht das? Indem ich mich anders verhalte als bislang und indem ich Prozesse anders gestalte als bislang. Das ist Praxis und Praxis gestaltet Kultur und das kann ich gut oder schlecht tun. Das heißt, wenn wir an Kultur arbeiten, dann kommen wir nicht mit der großen Überschrift, jetzt machen wir Kulturarbeit, sondern wir haben in der Regel ein Thema, zum Beispiel das Einführen eines neuen Arbeitszeitmodells oder wir arbeiten an der Führungskultur und da gestalten wir die Prozesse anders, als es sonst üblich ist in Unternehmen. Ja, zum Beispiel sehr, sehr ko-kreativ und sehr, sehr hierarchie- und funktionsübergreifend und dadurch passiert was in den Unternehmen, weil die Menschen merken, okay, wir können auch anders miteinander reden, wir können auch anders miteinander zusammenarbeiten, als es sonst üblich ist. Das geht. Und ab dem Zeitpunkt hat man eine Option und ab dem Zeitpunkt kann man bewusst wählen und das anders machen als bislang.
Das heißt, der Prozess steht eigentlich viel mehr im Fokus als das, was dann herauskommt.
Der Prozess ist Teil des Ergebnisses, genau.
Nehmen wir mal das Arbeitszeitbeispiel her. Dann ist die Arbeitszeitflexibilisierung ja vielleicht wirklich nur der erste Schritt, um noch viel weitere Kulturveränderungen mitzubringen, oder?
Absolut, ja. Ich sage immer, wir brauchen einen sachlichen Vorwand, um die Arbeit zu tun, genau. Die wir tun wollen. Ja. Und dieser sachliche Vorwand kann ganz unterschiedliche Überschriften haben, steht aber tatsächlich nicht unbedingt im Fokus. Das ist die Argumentationsgrundlage, mit der wir ins Unternehmen kommen dürfen.
Wie siehst du deine Rollen? Weil du bist eben Berater in der Wirtschaft und gleichzeitig auch Politaktivist. Wie vereinbarst du das?
Das ist ein großes Lebensthema und ein andauerndes Ausverhandeln. Auf den ersten Blick sind es zwei unterschiedliche Rollen in zwei unterschiedlichen Welten, ne? Vor allem Privatunternehmen auf der einen Seite und dann der politisch-öffentliche Raum auf der anderen. Tatsächlich sehe ich für mich zunehmend, dass ich überall das Gleiche tue, nämlich darauf hinzuwirken, dass Menschen sich auf das Wesentliche und Grundsätzliche besinnen und sich gemeinsam in eine Richtung zu verändern, die sie für sinnvoll und richtig erachten. Ein Beispiel: In der Beratungsarbeit begleiten wir immer wieder Teams in die Selbstorganisation und ins Selbstmanagement. Die ersetzen also ihre Chefs nicht, sondern verteilen Führung auf viele Schultern. Und ich halte das für eine absolut politische Aufgabe, die ich da übernehme, weil ich Menschen beibringe, demokratische Grundtugenden zu kultivieren. Also, wie führen wir ein Gespräch, das Unterschiedlichkeit akzeptiert und trotzdem zu einem gemeinsam getragenen Ergebnis führt? Wie nehme ich aus einer Selbstverantwortung heraus Verantwortung für das Ganze? Alles Fragen, die uns gesellschaftlich
zutiefst
berühren. Ja. Und ich sage, ich nutze oft das Bild des Fraktals, ja, dass wir im Kleinen das können müssen, was wir fürs Große möchten. Ansonsten wird es uns im Großen nicht gelingen. Mhm. Wir müssen als Individuum das vorleben, was wir von der Gesellschaft wollen. Und wir müssen als Gemeinschaft, zum Beispiel in einem Unternehmen oder in einem Team, das machen, was wir vom Größeren fordern. Ansonsten kollabiert es. diese kleinen Fraktale, die schaffen das Fundament für das Große. Und deswegen sage ich inzwischen, eigentlich ist es wurscht, wo ich stehe. Ich mache immer ziemlich die gleiche Arbeit, ich mache sie nur auf unterschiedliche Art und Weise. Im politischen Raum stehe ich mehr auf Bühnen oder schreibe irgendwelche Papers, die dann wenige Leute lesen oder akquiriere Fundings für sinnvolle Projekte. Und in der Beratungsarbeit ist es halt eine viel unmittelbarere Arbeit mit begrenzten Gruppen von Menschen. Aber im Kern geht es ums Gleiche. Es widerspricht sich nicht, sondern es ergänzt sich auf ganz wunderbare Art.
Ja, kurz an den kategorischen Imperativ denken müssen, wie du gesagt hast. Wir können als Einzelne nur das leben, was wir von der Gesellschaft fordern.
Der steckt da drin.
Kant hat es schon gewusst.
Kant hat es schon gewusst, viele haben es schon gewusst. Und es ist auch tatsächlich so, wenn man ein bisschen in die Theorien guckt, die sich so um Transformationen ranken, dann hat die Transformation des Individuums immer eine herausragende Rolle. Also ich muss im Einzelnen erstmal das meistern und verkörpern, was ich dann mit der Gemeinschaft zusammen machen will. Es braucht Vorbilder und es braucht Menschen, die das vorleben und ja irgendwie als möglich vorleben, was die Gemeinschaft dann am Schluss machen soll. Wir brauchen diese Leuchttürme, diese lebendigen Beispiele und da müssen wir mit uns selbst anfangen. Ja.
Du bist dann zum Progressiven Zentrum gekommen. Bevor wir jetzt zu deiner Rolle kommen, erklär mal das Progressive Zentrum für Österreicher und Österreicherinnen.
Das ist gar nicht so schwer. Das Progressive Zentrum hat ein bisschen begonnen wie Demokratie 21, nämlich als Ort, an dem ein partei- und meinungsübergreifender Dialog möglich wird. Und zwar freier und offener, als es sonst möglich ist. Und daraus hat sich eine Denkfabrik, ein Think Tank entwickelt, der vor allem zu den Themen Zukunft der Demokratie, internationale Beziehungen mit Schwerpunkt auf die Europäische Union und den Strukturwandel, insbesondere in den Bereichen Energie und Mobilität, arbeitet. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Zum Teil erarbeiten wir wirklich Ideen und Visionen für die Zukunft und zum anderen machen wir ganz konkrete Policy-Vorschläge für den politischen Raum.
Du bist Policy Fellow. Was heißt das?
Policy Fellow ist eine ganz besondere Erfindung des Progressiven Zentrums. Das heißt, dass ich einer der Menschen im Kosmos des Progressiven Zentrums bin, die nicht wirklich drinnen, aber auch nicht wirklich draußen sind. Was heißt das? Ich bin kein fest Angestellter im operativen Team, bin aber offizieller Teil der Organisation. Der Policy Fellow als Idealtypus ist ein Ehrenamtler, der eine gewisse thematische Expertise hat, die er mit seinem Netzwerk dem Progressiven Zentrum zur Verfügung stellt, ja, und in gewissen Projekten eingebunden ist und da in unterschiedlichen Rollen unterstützt.
Was sind konkrete Projekte, an denen du am Progressiven Zentrum arbeitest?
Ich habe angefangen vor ein paar Jahren zum Thema Innovationsfähigkeit von politischen Parteien und wie können die zeitgemäßer werden. Das war ein ziemlich großes Projekt damals mit der grünen Heinrich-Böll-Stiftung und der schwarzen Konrad-Adenauer-Stiftung. Es war eine ganz ungewöhnliche Konstellation und hat in ziemlich vielen Reformvorschlägen geendet, die zum Teil auch von Parteien übernommen worden sind. Das war ein ganz schöner Erfolg. Und heute arbeite ich insbesondere zu demokratischen Transformationsthemen und habe vor 3 Jahren das Democracy Lab mitgegründet, wo ganz unterschiedliche Projekte durchgeführt werden. Zum einen die Dinge, die ich mache, also wirklich das oft theoretische Nachdenken über die Zukunft. Wie sieht denn die Demokratie in 30 Jahren aus oder wie muss sie aussehen? Ja. Bis hin zu Projekten mit Schülerinnen und Schülern an Hauptschulen in Berlin und der Frage, was haben die eigentlich für ein Politikbild und was bräuchten die denn, um sich politisch zu engagieren?
Das Democracy Lab veranstaltet ja auch die Inocracy. Was passiert dort? Wie hat sich das entwickelt?
Ja, die Inocracy ist eine ziemlich große Konferenz, so ein bisschen unser Leuchtturmprojekt jedes Jahr mit so 250, 300 Gästen aus ganz Europa, wo wir über Fragen der demokratischen Innovation und der demokratischen Transformation sprechen. Die Idee war zu sagen, lasst uns doch mal dieses ganze internationale Netzwerk zusammenholen, die Menschen, die zu demokratischer Innovation arbeiten, die glauben, dass sich die Demokratie verändern muss und nicht nur klagen, sondern konkrete Ideen und Vorschläge entwickeln, zum Teil auch vertesten und experimentieren. Lass uns die mal zusammenholen und denen einen gemeinsamen Tag geben, wo sie nicht nur auf erfolgreiche Projekte schauen können, sondern auch gemeinsam offene Fragen stellen und beantworten. Das ist wie ein großes Familientreffen auf irgendeine Art, was sehr, sehr schön ist. Und das machen wir jedes Jahr, dieses Jahr wieder am 10. Oktober in Berlin. Und dieses Jahr ist die Überschrift, wie demokratische Transformation gelingen kann. Das heißt, es geht nicht mehr so sehr um das Ob, also braucht es das, sondern es geht nur noch um das Wie. Wie können wir das denn schaffen? Welche Schritte können wir unternehmen, damit das gelingt?
Wie können wir es schaffen?
Das wird hoffentlich die Konferenz beantworten, aber ich habe schon eine Hypothese.
Teil die doch.
Ja, gerne. Ich glaube, es gelingt dann, wenn wir nicht nur auf das äußere Wie schauen, sprich, welche Reformideen braucht es denn, ja, oder welche strukturellen Rahmenbedingungen brauchen wir, damit wir Transformationsschritte gehen können, sondern wir müssen auch auf die innere Perspektive, das innere Wie schauen. Also was brauchen wir eigentlich als Individuen und als Gesellschaft an inneren Voraussetzungen, an Mindset, an Haltung, an Werten, vielleicht auch an Bildung, um Transformation erfolgreich gestalten zu können. Es braucht immer beide Perspektiven. Ansonsten wird es sehr, sehr schwer mit der Transformation.
Die Inocracy ist ja fast schon explodiert. Also die ist in sehr kurzer Zeit, hat sie, glaube ich, einen sehr hohen Status erlangt.
Schön zu hören.
Wie ist das vonstatten gegangen? Weil es ist ja doch, du sagst, vor 3 Jahren, das ist ein sehr, sehr kurzer Zeitraum.
Wir haben es einfach gemacht. Wir haben das Glück, gefördert zu sein von einem Ministerium in Deutschland, vom Programm Demokratie leben, und hatten im Projektantrag gesagt, wir wollen unbedingt eine internationale Konferenz machen. Und wie es dann oft so ist, dann saßen wir da, es war irgendwie Frühjahr 2017 und wussten, okay, wir müssen jetzt diese internationale Konferenz machen, was machen wir denn? Und dann gibt es 2 Optionen. Ne? Entweder du sagst, ich gehe sozusagen ins formale Abarbeiten und mache hier einen kleinen internationalen Roundtable und sagen dann, das war die Konferenz, Möglichkeit 1 und Möglichkeit 2, für die ich damals plädiert hatte. Ich habe gesagt, lass uns mal probieren, das größer zu ziehen. Und dann haben wir 2017 damals im Betterhaus in Kreuzberg eine Konferenz gemacht, die insbesondere auf das Thema demokratische Innovation geschaut hat. Also wie können wir die Prozesse innerhalb des bestehenden Rahmens verbessern? Und das war total toll. Es war ein super Tag. Da waren Aktivistinnen aus ganz Europa da. Leute, die wirklich tolle Projekte treiben mit super viel Begeisterung. Und die sind getroffen auf Beamte aus Bundesministerien und aus Vertreterinnen großer Stiftungen, auf Abgeordnete. Es war einfach eine ganz, ganz besondere Stimmung. Und da haben wir gesagt, gut, das machen wir weiter. Und sind dann letztes Jahr ins zweite Jahr gegangen, in einem etwas etablierteren Setting mit dem viel größeren Transformationsthema. Und auch das, fand ich, war wieder ein guter Tag, weil Aktivistinnen und einfach Engagierte mit dem etablierten politischen Raum zusammentreffen konnten und es einen gemeinsamen Raum für Dialog gab, der länger war als nur ein paar Stunden. Und ich glaube, das entfaltet Kraft. Ich weiß auch, dass an unterschiedlichen Stellen da Netzwerke entstanden sind, die sich jetzt in irgendeiner Form weiterentwickeln, ohne dass wir noch damit was zu tun haben. Und das finde ich wunderbar.
Das schönste Lob eigentlich, was man bekommen kann.
Das geht mir auch so, ja. Ich finde das super.
Wo willst du mit der Inocracy hin?
Das ist eine sehr gute Frage. Mein Wunsch ist, dass wir noch deutlich internationaler und deutlich experimenteller werden. Ich glaube, dass wir auch im aktivistischen Raum anfangen müssen, alles, was wir tun, grundsätzlich zu überprüfen. Weil gerade so viel auf dem Spiel steht. Und jeder, der jetzt so weitermacht wie bislang, auch diejenigen, die sich moralisch absolut auf der richtigen Stelle fühlen, macht den Fehler. Deswegen haben wir dieses Jahr die sehr experimentelle innere Perspektive gewählt und wir wollen sehr absichtlich auch aufs demokratische Mindset schauen. Ein Thema, was, glaube ich, im etablierten Konferenzraum sonst so nicht bearbeitet wird.
Seltene Thema, ja.
Ja, und ich hoffe, dass das bei vielen nochmal das Bewusstsein weckt, okay, da gibt es eine Perspektive, die ich bislang nicht so beachtet habe, vielleicht kann mir die helfen, noch wirksamer zu sein als bislang. Und solche Impulse will ich gerne noch viel mehr setzen, vielleicht auch mit der Arbeit des Progressiven Zentrums insgesamt.
Wenn Sie dieser Podcast interessiert, dann empfehlen wir Ihnen auch die Folge mit Josef Lentsch zum Thema Political Entrepreneurship. Wie immer finden Sie alle Podcasts unter demokratie21.at und auf allen gängigen Plattformen. Du hast das Experimentelle erwähnt.
Experimentell hat für mich unterschiedliche Facetten. Das eine ist tatsächlich, dass man sich Dinge erlaubt zu denken, die unbequem sind und die einen selbst aus der Komfortzone bewegen, in die man sich so reingedacht hat bislang im Leben.
Die wir alle haben.
Die wir alle haben, einschließlich mir. Zum Zweiten geht es darum, mit Menschen zu reden, die Meinungen vertreten, die einem unbequem sind. Das ist, glaube ich, auch immer wieder ein Experiment.
Auch immer wieder Herausforderung.
Ja, absolut. Ist immer wieder eine Herausforderung. Für mich auch ein riesiges Lernfeld. Und zum Dritten geht es wirklich darum, Dinge konkret auszuprobieren. Und das war für mich der große Wunsch, die große Vision fürs Democracy Lab, dass wir wirklich schon konkrete Projekte starten. Und das haben wir im Kleinen geschafft. Wir haben immer wieder Prototypen gebaut für ganz schöne neue Formate. Aber so richtig ins Experimentieren, so richtig zur Plattform geworden sind wir nicht. Und das wäre langfristig schon ein Wunsch von mir, dass wir dafür einen Ort schaffen. Der kann, muss aber nicht im progressiven Zentrum sein.
Was sind denn Dinge, die du gelernt hast aus diesen vielen Projekten, die du jetzt aufgebaut hast in den letzten Jahren?
Also wenn ich auf die Learnings aus den letzten Jahren schaue, dann sind das ein paar. Ich denke da auch gerade viel drüber nach, weil wir strategisch gerade neu überlegen, wie wollen wir eigentlich den Bereich weiterentwickeln. Und ich habe viele Learnings. Ich könnte darüber lange reden und ich gucke mal, ob ich es kurz und knapp transportiert bekomme.
Den Teil finde ich mir immer am interessantesten, also
okay.
lass ruhig kommen.
Ich schaue mal. Zum Ersten glaube ich, dass die meisten von uns immer noch viel zu brav sind. Wir haben es gerade mit einer so existenziellen zivilisatorischen Herausforderung zu tun mit Blick auf die Klimakatastrophe und eine dermaßen vernetzte, hochgradig fragile Weltgesellschaft, dass ich die Hypothese habe, dass viele Aktivistinnen im Demokratiebereich es sich in ihrer Nische zu gemütlich gemacht haben. Und ich versuche gerade, mich selbst und die Menschen um mich herum zu challengen und zu sagen, lass uns auf die Grundannahmen schauen. Ist sozusagen das stille Fundament, auf dem wir stehen, eigentlich das Richtige? Ich denke gerade viel darüber nach, inwiefern der Liberalismus und der Humanismus vielleicht Teil unseres Problems sind heute. Das sind blinde Flecken, wo Menschen aggressiv reagieren, weil man Tabus verletzt, wenn man beginnt, diese Frage zu stellen. Ich beantworte sie noch nicht mal, aber die Frage zu stellen. Und in diese Unbequemlichkeit, da müssen wir mehr rein.
Das ist das, was du ganz am Anfang erwähnt hast, oder mit der Freiheit.
Zum Beispiel. Da kommt es her, so ist das. Da will ich auch mehr drüber nachdenken, ich bin da noch nicht am Ende. Ich habe das letzte Papier, was ich geschrieben habe für die letzte Democracy, heißt Beyond This Democracy, was ja auch schon ein provokativer Titel ist. Das haben nicht viele gelesen, die das gelesen haben, da kam erstaunlicherweise viel Zuspruch. Und manche haben darauf aber auch wirklich sehr emotional reagiert, weil sie sagen, dass, also du hast ein bisschen viele heilige Kühe auf einmal getötet, wo ich mir denke, ja genau da müssen wir jetzt gerade hin. Wir müssen wirklich frei denken und frei und offen miteinander sprechen, in der Hoffnung, dass aus dieser Loslösung von dem, was wir alle für normal halten, etwas Neues erwachsen kann.
Warum ist der Bedarf jetzt gerade so groß dafür?
Ja, ich halte den Bedarf für riesig, weil glaube ich, nicht ohne Grund sich in der Öffentlichkeit das Gefühl breit macht, dass eine Zeit zu Ende geht und etwas Neues entstehen muss, das noch nicht sichtbar ist und leider auch noch nicht mal so richtig spürbar ist. Und wenn wir da konkretere Ideen, Vorstellungen, Gefühle, Eindrücke produzieren möchten, müssen wir ja einen Raum aufspannen, wo Platz ist dafür, dass sowas Neues hochkommt, wo wir das bemerken und weiterdenken und ausprobieren. Und das braucht erstmal eine wilde, freie Wiese, auf der wir das tun können. Und dafür müssen wir uns gedanklich öffnen und auch emotional öffnen und vielleicht sogar spirituell öffnen. Da gibt es ganz unterschiedliche Dimensionen, die ganz schön herausfordernd sind. Und das macht mir große Freude. Es erfüllt mein Leben mit wirklich vielen bereichernden Impulsen. Und ich merke, ich bin da noch zu allein. Ich vermisse da gerade aus der Community, die diese Themen treibt, Menschen, die frei mitdenken.
Sturm und Drang hat das gerade so.
Ja, das ist mir jetzt ein bisschen zu retro, aber die Richtung, ja, warum nicht? Ja, also, warum nicht auch mal übers Ziel hinausschießen, wenn es der Sache insgesamt dienlich ist? Das war das erste Learning. Das zweite Learning ist, ich glaube, wir müssen beginnen, es ernst zu meinen. Ganz viele von uns wären, glaube ich, schon damit zufrieden, wenn sie irgendwie ein bisschen mehr wahrgenommen werden und mehr Teil der öffentlichen und politischen Debatte werden. Aber ich denke mir, wenn wir es ernst meinen, dann müssen wir doch eigentlich den Anspruch haben, unser Gemeinwesen sehr aktiv und prägend mitzugestalten. Wir müssen uns immer wieder neu fragen, was ist unsere Rolle, was ist eigentlich unsere Verantwortung in dem Ganzen? Passt es noch, dass wir in irgendwelchen NGOs arbeiten und von außen versuchen zu beeinflussen, oder ist irgendwann der Zeitraum, in das politische Getümmel reinzugehen und selbst aktiv eine Rolle zu übernehmen? Diese Fragen sich immer wieder zu stellen und immer wieder neu zu überprüfen, was ist die richtige Rolle, was ist die richtige Haltung für das, was ich will und worum geht es mir eigentlich im Kern? Das meine ich, wenn ich sage, wir müssen es ernst meinen. Und davon brauchen wir mehr. Viel, viel mehr. Da brauchen wir Entschlossenheit.
Ich verstehe, was du meinst. Aber gibt es nicht gewisse politische Realitäten, an denen man sich oft abarbeiten kann, wo man auch oft Frust erlebt?
Absolut. Ich glaube, dass das sogar ganz unabdingbarer Teil des Alltags ist, in dem wir stecken. Ja. Und gleichzeitig denke ich mir, wenn man sich an etwas abarbeitet, heißt es ja, dass man auf einer Position steht und immer wieder das Gleiche probiert und es funktioniert nicht. Dann könnte man sich ja auch fragen, muss ich vielleicht meine Position oder meinen Zugang ändern, damit ich mich nicht so abarbeite, sondern eher eine Dynamik entfache, die etwas verändert. Vielleicht anders, als ich dachte, aber doch etwas verändert. Und einer der Gründe, warum so viel Frust im aktivistischen Raum ist und auch im politischen Raum ist, sind unsere Erwartungen. Wir sind aktiv oder aktivistisch im politischen Raum und haben dann eine Erwartung, dass daraus etwas Bestimmtes entstehen muss.
Ja.
Und diese Erwartung, die ist natürlich absurd, weil das System, in dem wir stecken, so komplex ist, dass wir nie werden absehen können, was mit dem Impuls, den wir schicken, passieren wird. Und das klingt banal, das ist aber super wichtig. Nur wenn wir die Erwartung gehen lassen und erwartungsoffen aktivistisch sind, wird unsere Arbeit wirklich fruchten.
Aber wie sprichst du dir denn gerade nicht selbst mit dem, was du vorhin gesagt hast, mit wir müssen uns ernst nehmen
und
noch viel höher?
Also nein, ich widerspreche mir nicht, sondern ich meine das absolut ernst. Also du brauchst eine Intention, ne? Du brauchst eine klare Absicht. Was will ich mit dem, was ich tue? Aber du darfst nicht die feste Erwartung haben, wie genau das passieren wird und wer dann wie zu reagieren hat und wann hoffentlich die Öffentlichkeit deine unendliche Weisheit und die Bedeutung deines Themas erkennt. Wenn man da festhängt, dann ist der Frust vorprogrammiert und dann brennt man aus. Und viele brennen aus, wir wissen das. Ja. Also in der politischen Aktivistenszene ist es wirklich oft traurig zu sehen, dass manche nur ein paar Jahre durchhalten und dann doch das Handtuch schmeißen. Wo ich mir denke, Entschuldigung, ich bin hier nicht für einen Sprint, ich bin hier für einen Dauerlauf, ich bleibe auch noch ein paar Jahre da. Und dafür braucht man Kraft.
Ja. Liegt es nur an den falschen Erwartungen?
Ich glaube, es liegt hauptsächlich an den falschen Erwartungen, ja. Also Frustration und Burnouts kann man individuell aussteuern. Und dann liegt es natürlich auch an den Rahmenbedingungen. Und wir arbeiten ja dran, die zu verändern. Aber das geht eben nicht so schnell. So. Und deswegen halte ich eben das Abarbeiten und sich Aufreiben für keine gelungene Haltung. Sondern man muss in irgendeiner Form zu einem Punkt finden mit sich selbst und mit der Peer Group, mit der man unterwegs ist, wo man auf lange Frist wirksam arbeiten kann. Und es ist so, ne, wenn ich langsam, stetig etwas schaffe und in eine Richtung wirke, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich etwas bewirke, sehr viel höher, als wenn ich für ein paar Jahre verzweifelt schiebe und dann aufhöre.
Und das ist ja viel stabiler langfristig.
Genau.
Das waren jetzt zwar sehr interessante Learnings. Gib mir noch eine Niederlage oder eine Hürde, an der du dich vielleicht abgearbeitet hast.
Ja, ich hatte neulich eine Keynote, das war ganz spannend, in Berlin vor einer Gruppe von sehr jungen Aktivistinnen aus ganz Europa. Und ich habe denen gesagt, wisst ihr, also zum einen habe ich denen auch gesagt, das mit den Erwartungen fangt gar nicht erst an damit, sondern macht es am besten ohne Erwartungen, sondern klärt lieber eure Intention und euren Purpose. Und als zweites habe ich gesagt, ich bin jetzt seit 2006 in irgendeiner Rolle im politischen Raum unterwegs. In Berlin. Und ich würde sagen, dass ich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Zeit einfach gar nichts getan habe. Gar nichts. Und woran liegt es? Weil wir zum einen, glaube ich, zu brav waren, zum zweiten zu orientiert darauf, irgendwelche politischen Entscheiderinnen zu beeinflussen, die inzwischen überhaupt keine Rolle mehr spielen. Und zum dritten, weil ich zu wenig Energie drauf verwendet habe, meine Botschaft nach draußen zu bringen und dafür Sorge zu tragen, dass Menschen sich für die Themen begeistern, die mich begeistern. Also dieses alleine vor sich hinbrödeln bringt nichts. Und das ist, glaube ich, keine Niederlage, aber es ist ein kritisches Learning im Sinne von, okay, wie setzen wir die Zeit denn ein, die wir in diesem politischen Raum aufwenden? Und ich bin inzwischen der festen Überzeugung, du kannst für eine kleine, nicht so wichtige Sache genauso viel Energieaufwand betreiben wie für eine große, sehr wichtige Sache. Die Frage ist nur, traust du dich, die große Sache anzuheben, und zu sagen, okay, ich packe aber den großen Stein an, ganz unabhängig davon, ob ich ihn dann bewegt bekomme oder nicht, einfach weil es mir am wichtigsten ist, weil es mir darum geht, weil ich das ernst meine. Und da habe ich ein paar Jahre für gebraucht, habe ich ein bisschen viel Zeit vergeudet für Dinge, die eigentlich nicht so ernst gemeint waren.
Was war das konkret? Was war nicht so ernst? Oder was war dir nicht so ernst?
Ja, ein Beispiel, ich meine, ne, viele, die das hier hören, werden ja im öffentlichen Bereich unterwegs sein und vielleicht auch Projekte machen, die in irgendeiner Form gefördert sind. Ich finde, ich habe viel zu viel Lebenszeit in Förderlogiken zugebracht, die Menschen definiert haben, die keine Ahnung haben von politischer Arbeit im aktivistischen und zivilgesellschaftlichen Raum. Das heißt, man kriegt Geld, immer viel zu knapp kalkuliert und muss dafür dann ganz viele Produkte abliefern, die am besten noch messbar sind. Also hier eine Veranstaltung, da eine Publikation, da so und so viele Klicks. Und dann wird das Ganze auf einmal ein totaler Selbstzweck. Das heißt, du denkst nicht mehr drüber nach, was will ich eigentlich erreichen mit diesem ganzen Theater, sondern du veranstaltest nur noch das Theater. Und so kannst du nicht nur 100.000 von Euro verbrennen, sondern du kannst auch komplett wirkungslos bleiben. Und das ist nicht nur sinnlos, es ist auch irgendwie total frustrierend. Und ich glaube, diese Förderlogiken sind, wie sie sind, und mit denen muss man umgehen. Ich habe nur gemerkt, für mich ist entscheidend, mich innerlich davon zu emanzipieren und an gewissen Punkten zu sagen, ich mache da so nicht mehr mit, sondern ich mache entweder das draus, was ich für wirklich sinnvoll halte, oder ich lasse es sein und suche mir einen anderen Platz. Und das gibt mir eine Entschlossenheit, die wiederum Voraussetzung ist für meine Wirksamkeit. So, da habe ich mich sozusagen ein bisschen radikalisiert.
Na, das sind spannende Zusammenhänge.
Ja, finde ich auch.
Was treibt dich an, deine Radikalisierung?
Ja, schon ein sehr tiefer Wunsch, etwas Grundlegendes zu bewegen und in meiner Lebenszeit dazu beizutragen, dass wir uns als Gesellschaft mit dem Ökosystem und dem Rest der Menschheit versöhnen. Und gerade ist es eben kein versöhnliches Verhältnis, sondern ein hochgradig destruktives. Und ich merke, dass mich das wirklich fundamental beschäftigt, schon seit langer Zeit. Und ich immer gewillter bin, auf sehr grundsätzliche Art und Weise über diese Themen nachzudenken, über diese Themen zu reden und nach Menschen zu suchen, die auch bereit sind, gemeinsam zu verlernen und Dinge anders zu machen als bislang. Mhm. Das ist die große politische Aufgabe unserer Generation, die Weichen zu stellen, dass wir es schaffen, nicht nur ökologisch, sondern auch sozial nachhaltig uns einzufügen in eine Welt, die wir seit Jahrhunderten strukturell ausbeuten als westliche Gesellschaften. Und das ist ziemlich groß und durch mich allein nicht zu schaffen. Aber es erfüllt mich mit einem großen, mit einer großen Lust, hier einen Beitrag zu leisten. Und das trägt mich wirklich über den Tag hinaus. Und es befähigt mich, an manchen Stellen Kompromisse einzugehen, die es mir eben ermöglichen, auf lange Frist hier im Dauerlauf zu bleiben und nicht nur den Sprint zu machen, den ich vorher erwähnt habe. Mhm. Ja.
Mit deutlicher Absicht, aber ohne Erwartungen.
Idealerweise. Gelingt mir nicht immer.
Ich würde dir zum Abschluss gerne deine Perspektive auf Österreich einholen. Mhm. Wo siehst du denn aktuell Bedarf? Wo müssen wir in Österreich am meisten tun?
Ich glaube, ihr seid mit Demokratie 21 schon an dem grundlegenden Thema dran, ne? Dass ihr über die oberflächlich bestehenden Gräben hinweg ins Gespräch geht mit Menschen, die anders denken und reden und leben als wir vielleicht. Ich glaube, das ist die fundamentale Arbeit, die gerade ansteht. Nicht nur bei euch, sondern auch bei uns in Deutschland. Aber das ist das Fundament, ja, was es braucht. Ansonsten kann es nicht gemeinsam nach vorn gehen.
Also das Simpelste überhaupt, das Gespräch.
Ja, ich meine natürlich jetzt nicht nur einfach das Gespräch, sondern wirklich der Dialog, ne, im Sinn von... Ja.
Aber im Kern ist es ja trotzdem...
Ja, miteinander reden.
Miteinander reden.
Ja.
Ich stelle meinen Gästen zum Schluss immer dieselben drei Fragen. Die erste ist, du bist Bundeskanzler und hast den Nationalrat hinter dir und du darfst ein Gesetz aussuchen. Was hättest du denn gerne?
Ja, aktuell liegt sehr nahe, aber ich glaube, eine teure CO2-Bepreisung würde echt viel verbessern.
Die zweite Frage. Ich habe den Plakat am Stephansdom reserviert und das hängt dort eine Woche lang. Was schreibst du denn drauf?
Ich würde eine Frage draufschreiben, nämlich die Frage, worum geht es dir wirklich?
Die letzte Frage. Du kannst mit einem Menschen aus Österreich, tot oder lebendig, auf einen Kaffee gehen. Mit wem würdest du denn gerne gehen?
Es gibt ein paar Kandidaten und Kandidatinnen, mit wem ich wirklich gerne Kaffee trinken würde, wäre Stefan Zweig. Der hat in seinen Memoiren, die wirklich sehr lesenswert sind, eine Schlussszene, wo er auf dem Schiff steht, auf dem Weg nach Brasilien und weiß, dass eine Zeit zu Ende geht. Der schreibt darüber, dass nach dem Ersten Weltkrieg wahrscheinlich die Zeit vorbei sein wird, in der man ohne Pass die Welt bereisen kann. Das war mal möglich.
Ja.
Und er hatte recht. Und wir sind heute wieder in so einer Endzeit, in so einer Schwellenzeit, wo wir merken, es geht was zu Ende und wir wissen noch nicht, was kommt. Und ich würde gern mit dem drüber reden, wie hat sich das damals angefühlt und was glaubt er denn, was wir tun können, damit es sich besser rausgeht als damals.
Muss ich dann nachhören, das Gespräch. Hanno, vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke dir.
Wenn Sie die Arbeit von Hanno Burmester interessiert, finden Sie in den Shownotes die passenden Links. Tragen Sie etwas bei zu den Gesprächen über die Zukunft unserer Demokratie. Schicken Sie diesen Podcast einer Person Ihres Vertrauens. Wir freuen uns zudem über Vorschläge für zukünftige Gesprächspartner. Außerdem wollen wir Ihnen heute wieder einen Podcast empfehlen, und zwar Erklär mir die Welt von Andreas Sator. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.